erfolgreichen Möbelhauskette. Und er hat sich gedacht, dass er noch größer werden will. Also hat er immer größere Möbelhäuser und immer mehr Möbelhäuser gebaut, um gegen die Konkurrenz zu bestehen. Doch irgendwann hat er sich übernommen. Er hat sich gedacht, ich will ein riesengroßes Möbelhaus bauen. Was allerdings zu groß war, als dass er dieses Projekt stemmen konnte. Dadurch ist dann am Ende die gesamte Möbelhauskette pleite gegangen, sodass nichts mehr davon übrig war. Dieser Geschäftsmann hatte sich übernommen. Er hat versucht, aus eigener Kraft immer größer und immer größer zu werden. Und durch diesen Größenwahn wurde er übermütig und das hat ihn später zu Fall gebracht. Aber kennen wir das nicht auch manchmal aus unserem Leben, wenn wir meinen, wir schaffen etwas aus eigener Kraft? Wir können irgendwas richtig gut, aber am Ende stellen wir fest, dass irgendwie nichts richtig funktioniert hat. Und darüber möchte ich heute reden. Wie wir im Leben erfolgreich sein können und wie wir in dieser Welt bestehen können. Allerdings werde ich jetzt keinen Vortrag in Wirtschaft halten, wie man Kosten kalkuliert oder Marketing betreibt, denn davon habe ich selbst nicht viel Ahnung. Sondern ich werde erläutern, wie man mit Gottes Kraft im Leben besteht. Dazu möchte ich unseren Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief lesen. 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 6 bis 10. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Hier beschreibt Petrus einen Vorgang. Ein Vorgang in unserem Leben als Christen, wie wir neue Kraft schöpfen können und in unserem Leben zusammen mit Gott dem Teufel widerstehen können. Und dadurch im Glauben wachsen und am Ende zusammen mit Christus in der ewigen Herrlichkeit leben. Kurz, wie wir durch Demut groß werden. Aber bis wir da ankommen werden, müssen wir auf ein paar Sachen in unserem Leben achten. Angefangen in Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Eigentlich ist dieser Vers ja ganz einfach. Erst sagt er, dass wir demütig sein sollen, und dann sagt er, dass uns Gott dadurch zur rechten Zeit erhöht. Jedoch steckt da noch so viel mehr drin, angefangen bei der Demut. Bei Demut muss ich allerdings selbst erstmal nachgucken, was das überhaupt im Detail bedeutet. Grundlegend weiß man ja grob, was Demut ist, aber im Alltag benutzt man das Wort nicht häufig. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, das Wort Demut schon mal außerhalb eines biblischen Kontextes benutzt zu haben. Zu Demut habe ich dann im Internet folgende Aussagen gefunden. Das Wort Demut kommt aus dem Althochdeutschen und bezeichnet eigentlich die Bereitschaft zu dienen. Letztlich aber auch das Bewusstsein an das vollkommene, absolute Göttliche niemals heranzureichen. Demut ist eine tiefe Bescheidenheit, eine Anspruchslosigkeit, die Bereitschaft zu dienen. Demut ist innere Ergebenheit, oft auch tiefe Hingabe an Gott. Und an einer anderen Stelle habe ich gefunden, der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Die Bibel stellt Demut in Sprüche 29, Vers 23 auch als Gegenteil zu Hochmut dar. Denn dort heißt es, der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Das ist jetzt erstmal ziemlich viel auf einmal, aber das Wichtigste, was diese Aussagen alle beinhalten, ist, dass Demut eine tiefe, bedingungslose, freiwillige Hingabe an Gott ist, in dem Wissen, niemals an Gott heranreichen zu können. Wir sollen uns als Christen Gott unterordnen. Wir sollen uns klein machen. Wir sollen ihn als unseren einzigen Herrn annehmen, unter seine mächtige Hand. Wenn wir ihm gegenüber Demut zeigen, dann gibt uns Gott dafür auch etwas zurück, und zwar Hilfe, Kraft, Schutz und so weiter. Allerdings ist Demut vor Gott ja eigentlich das allererste, was ein Christ tut, wenn er sich bekehrt. Denn wenn ich mich bekehre, heißt das ja, dass ich mich Gott unterordne, dass ich ihm mein Leben hingebe, dass ich mich sein Wort unterordne. Allerdings gibt es da keinen Haken dann mit diesem Text, denn Petrus schreibt diesen Brief ja nicht an Ungläubige, sondern er schreibt den Brief an eine Gemeinde, an verschiedene Gemeinden, also an Christen, die sich schon bekehrt haben. Warum fordert uns Petrus hier trotzdem nochmal auf, uns unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen? Er macht das ganz einfach, weil wir so vergessliche Menschen sind. Und immer wieder vergessen, dass wir unser ganzes Leben Gott unterordnen sollen. Wer kennt es nicht, dass wenn es irgendwo ein schwieriges Problem zu lösen gibt, sei es in der Schule, auf der Arbeit oder zu Hause, und immer wieder gibt es Situationen, wo wir Aufgaben lösen müssen, wo es Probleme oder Schwierigkeiten gibt. Und wie oft kommt es vor, dass wir uns sagen, das schaffe ich, und dabei Gott vollkommen vergessen. Und weil das oft funktioniert, machen wir es natürlich öfters. Das ist ganz einfach menschlich. Aber irgendwann werden wir daran scheitern. Aber genau deswegen ermahnt uns Petrus hier nochmal, dass wir Gott in unserem Leben nicht außer Acht lassen, dass wir uns ihm demütig unterordnen. Genau das ist das, was der Geschäftsmann, von dem ich vorhin erzählt habe, falsch gemacht hat. Er hat nur auf sich selbst vertraut. Er hat geglaubt, dass er alleine alles könnte. Er war so von sich selbst überzeugt, dass er nicht gemerkt hat, dass er sich selbst übernimmt. Und in Sprüche 16, Vers 18 steht an sein Ende beschrieben. Da steht, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Wir müssen uns vor Gott demütigen und uns selbst vor ihm erniedrigen, wie Jesus in Matthäus 23, Vers 12 sagt. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Das ist auch der zweite Teil von dem Vers 6, dass uns Gott, wenn wir uns ihm unterordnen und wenn wir uns unter ihn demütigen, zur rechten Zeit erhöhen wird. Das ist ein wichtiger Teil in Gottes Plan für uns. Gott hat für jeden einzelnen Menschen, einen eigenen Plan ausgedacht. Martin Luther sagte einmal, das Leben ist ein Auftrag. Ein Auftrag, der von Gott selbst kommt. Und wenn sich jemand zu Jesus Christus bekehrt, dann nimmt er diesen Auftrag an. Es gehört zu diesem Auftrag aber auch Prüfungen. Prüfungen, die zeigen sollen, wie ernst wir es mit ihm, mit Gott meinen. Und wenn wir diese Prüfung bestehen, dann wird uns Gott erhöhen zur rechten Zeit. Mit zur rechten Zeit ist ein Zeitpunkt gemeint, den Gott für jeden von uns individuell ausgesucht hat. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, wird uns Gott erhöhen. Erhöhen bedeutet emporheben. Hier meint das, dass uns Gott bildlich gesprochen aus den Leiden emporheben wird. Das bedeutet dann zwar nicht, dass wir immun sind gegen die Leiden dieser Welt, was zwar ganz praktisch wäre, aber das bedeutet, dass wir durch Gottes Kraft, dass wir dadurch neue Kraft im Glauben bekommen, wodurch wir mit Gottes Hilfe diese Leiden noch besser bestehen können, noch besser meistern können. Durch jede dieser Glaubensprüfungen, die wir erfolgreich mit Gottes Kraft durchstehen, wachsen wir noch mehr im Glauben, bekommen noch mehr Kraft. Die Demut, die wir Gott entgegenbringen sollen, verlangt allerdings nicht nur Unterordnung, sondern wir sollen auch unser Leben mit ihm teilen. Petrus schreibt in Vers 7, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn, auf Gott werfen sollen. Da steht, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wir haben das Privileg, Gott alles mitteilen zu dürfen, was uns bedrückt, alles, wo wir aktuell Probleme haben, alles, Herausforderungen, Schmerzen, Mutlosigkeit, Leiden. Und natürlich dürfen wir auch Gott positive Sachen erzählen, vor allem, wenn wir für eine dieser Lasten gebetet haben und Gott dann geholfen hat. Und wir dürfen Gott unser Leid erzählen. Ja, wir sollen das ja sogar tun. Die Bibel fordert uns ja hier dazu auf, das zu machen. Aber warum sollen wir das? Wir sollen das machen, weil sich Gott für uns interessiert. Selbst wenn sich kein Mensch auf dieser Welt für jemanden interessieren würde, was sehr traurig wäre, Gott interessiert sich für dich. Unser großer himmlischer Vater, der Herrscher über Himmel und Erde, der die gesamte Welt erschaffen hat, interessiert sich für uns einfache Menschen. Denn Gott liebt uns. Das sagt uns die Bibel ganz oft, besonders in Johannes 3, Vers 16, ein Vers, den wahrscheinlich die meisten kennen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe Gottes ist so unglaublich groß. Und deswegen will er auch unbedingt, dass wir unser ganzes Leben mit ihm teilen. Gott will uns nicht einfach nur zugucken wie in einem Film, sondern er will, dass wir uns aus uns selbst heraus mit ihm reden und ihm unser Leben geben. Und wir dürfen Gott wirklich alles erzählen. Alles, was gut läuft, aber auch alles, was schlecht läuft, was uns bedrückt. Und heutzutage gibt es sehr vieles, was uns bedrückt. Zum Beispiel wichtige oder schwierige Aufgaben im Job oder wenn uns jemand etwas Unrechtes getan hat. Oder auch wenn wir selbst irgendetwas Schlechtes getan haben. Das kennen sicherlich viele, dass man in der Vergangenheit irgendwann mal irgendwas Schlechtes getan hat, was leider niemandem erspart bleibt. Und wir können das nicht mehr vergessen. Wir müssen irgendwie immer daran denken. Das muss ja noch nicht mal etwas sein, wo wir jemand anderem irgendwas direkt getan haben, sondern es kann auch was sein, wo wir einfach nur irgendwas Schlechtes gedacht haben oder wo so niemand direkt einfach so beteiligt war. Oder die Person, der mal was getan hat, die ist umgezogen oder so und da kann man nicht mehr mit ihr reden. Und diese Dinge bleiben dann besonders gut hängen, weil da hat man ja keinen, bei dem man sich entschuldigen kann oder um Vergebung bitten kann. Oder vielleicht doch. Einen haben wir immer, bei dem wir uns entschuldigen können und dem wir um Vergebung bitten können. Und das ist der Herr. Psalm 55, Vers 23 sagt das auch nochmal deutlich. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Das ist eigentlich das Gleiche, was der Vers 7 auch sagt. Ja, wir dürfen Gott auch solche Dinge sagen, die uns nicht loslassen wollen, die uns vielleicht sogar schlaflose Nächte bereiten. Und Gott wird uns die Kraft geben, die wir brauchen, um das durchzustehen. Und wenn uns Gott vergeben hat, was er tut, wenn wir bekehrt sind, dann können wir beruhigt sein, dann können wir wieder ruhig schlafen. Natürlich sollten wir, wenn wir einer anderen Person etwas getan haben, uns auch bei dieser entschuldigen, wenn das noch möglich ist. Aber wenn wir Gottes Vergebung und Kraft haben, wird uns das wesentlich einfacher fallen. Und dann müssen wir auch nicht mehr daran denken. Dann dürfen wir das hinter uns lassen. Paulus schreibt darüber in seinem Brief an die Philipper. Wir wissen ja, dass Paulus in seiner Vergangenheit schlimme Dinge getan hat. Er hat Christen massenweise verfolgt. Er versucht, das Christentum zu zerschlagen. Er hat gegen Jesus Christus selbst Krieg geführt, sozusagen. Aber Gott hat ihm alles dies vergeben. Darüber schreibt Paulus im Philipperbrief am Anfang von Kapitel 3. In Vers 13 am Ende schreibt er dann, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Paulus schreibt, dass er nicht nach hinten guckt, sondern nach vorne. Denn wenn wir nach hinten schauen, dann kommen wir im Leben und im Glauben nicht vorwärts. Und mit Gottes Kraft kann es selbst bei einer sehr schwierigen Vergangenheit, wie bei Paulus' Vergangenheit, gelingen, nach vorne zu schauen, im Leben vorwärts zu kommen und im Glauben zu wachsen. Allerdings fragt man sich da auch manchmal, warum haben wir es überhaupt so schwer? Warum gibt es ständig Probleme bei unserem Leben? Warum muss ständig irgendetwas schieflaufen? Daran schuld ist das Böse in der Welt, die Sünde, der Teufel. Der Teufel versucht unablässig, uns zu Schlechtem zu verleiten. Denn er mag es überhaupt nicht, dass wir an Gott glauben und ihn anbeten. Er versucht alles, um uns zur Sünde zu verleiten, uns von Gott wegzudrängen. Dazu schreibt Petrus in Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er geht nicht umher wie ein kleines, unscheinbares Eichhörnchen, sondern wie ein brüllender Löwe. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern, schon mal live einen brüllenden Löwen erlebt zu haben. Allerdings denke ich nicht, dass man dann sagt, wie süß ist das denn, sondern eher, dass das eine beängstigende Sache ist. Vor allem, wenn der Löwe anders als im Zoo frei herumläuft. Und der Teufel ist auch nicht zaghaft, sondern er schlägt knallhart zu. Mit allem, was er hat. Wie ein Löwe, der eine Antilope fängt, wo der Löwe nicht erst prüft, ob die Antilope gut gegessen hat oder ein schönes, glattes Fell hat. Sondern der Löwe beißt direkt zu und weiß auch ganz genau, wo. So weiß auch der Teufel bei uns ganz genau, wo er ansetzen muss. Denn er beobachtet uns ständig. Und so wie der Löwe die Antilope erst eine Weile beobachtet, bevor er zuschlägt, dadurch schlägt er umso fester zu. In dem Text wird der Teufel auch Widersacher genannt. Das griechische Wort Antidikos, welches dafür steht, wird auch für einen Ankläger im Gericht benutzt. Das ist der jemanden anklagt, irgendwas Schlechtes getan zu haben. Und so versucht auch der Teufel ständig vor Gott anzuklagen. Hier, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Und der Teufel selbst versucht uns auch ständig dazu zu drängen, noch mehr Schlechtes zu machen, noch mehr Sünden zu machen. Wozu er auch leider immer wieder Erfolg hat. Denn kein Mensch auf dieser Welt war und ist ohne Sünde, mit Ausnahme Jesus Christus selbst, der als einziger sündlos auf dieser Welt war. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, dass es ja dann eigentlich nicht so schwer sein sollte, die Machenschaften des Teufels zu erkennen, wenn er wie ein brüllender Löwe umhergeht. Brüllende Löwen hört man schließlich noch in 4,8 Kilometern Entfernung. Dann blieb ja eigentlich noch genug Zeit zu verschwinden. Grundsätzlich passt das auch. Wir könnten die Anfeindung des Teufels erkennen, wenn wir dann immer darauf achten würden. Petrus schreibt am Anfang von Vers 8 nicht umsonst: Seid nüchtern, wacht. Erinnert uns auch hier wieder, weil wir das ganz gerne vergessen. Denn in unserem Alltag geht das oft unter. Wenn wir nicht gerade Vollzeitpastoren sind oder Vollzeitmissionare sind, haben wir ja noch in der Regel einen Job nebenbei oder gehen noch zur Schule. Es sei denn, man ist ja ein Rentner, aber auch Rentner haben immer viel zu tun. Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns selbst meistens nicht den ganzen Tag lang nur mit Gott beschäftigen können. Und selbst Pastoren und Missionare haben ja noch andere Dinge zu tun. Und genau diese Zeiten nutzt der Teufel, um uns erst abzulenken und dann zuzuschlagen. Das ist wie beim Löwen und der Antilope. Die Antilope kann eigentlich sehr viel schneller laufen als der Löwe. Hat also eigentlich gar kein Problem. Eigentlich ist der Löwe sehr raffiniert. Er schleicht sich erst an, um dann ganz plötzlich zuzuschlagen, ohne dass die Antilope noch eine Zeit hat, zu reagieren. Daher sollen wir nüchtern und wachsam durchs Leben gehen, weil der Teufel nicht so plötzlich wie ein Löwe hervorspringt und da ist. Nüchtern sein bedeutet, dass wir ein ordentliches Leben führen sollen, diszipliniert und uns nicht von den weltlichen Dingen berauschen oder ablenken lassen sollen. Wir müssen dabei natürlich auch wachsam sein, denn wenn wir nicht wachsam sind, bringt es nichts, nüchtern zu sein. Wir müssen immer darauf achten, dass wir die Versuchung des Teufels erkennen und ihnen mit der Kraft Gottes widerstehen können. Nur wie können wir das denn jetzt erreichen? Weglaufen bringt da nicht viel, denn der Teufel wird uns zum einen auch, wo wir hinlaufen, finden und zum anderen bringt es nichts, uns zu verstecken, denn dadurch verstecken wir auch unseren Glauben. Jetzt könnte man ja auch noch hingehen und den Teufel verspotten und ihm sagen, dass er sowieso nichts mehr gegen uns ausrichten kann. Denn Jesus hat ja ihn durch seinen Tod am Kreuz eh schon besiegt und uns alle Schuld vergeben. Oder? Das sollten wir auf keinen Fall tun. Dem Teufel verspotten. Denn auch wenn er besiegt ist, hat er noch eine unglaubliche Macht auf dieser Welt. Er kann uns zwar nicht mehr kontrollieren, allerdings kann er uns immer noch umstoßen. Und so würden wir ihn auch nur provozieren, dass er noch härter wird. Und selbst der Erzengel Michael, einer der höchsten Engel, hat es nicht gewagt, über den Teufel zu spotten. Das können wir im Judasbrief in Vers 9 nachlesen. Denn da steht: Michael aber, der Erzengel, wagte es nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerliches Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich. Und wenn selbst ein Erzengel es nicht wagt, über den Teufel zu urteilen, dann sollten wir das erst recht nicht tun. Über den Teufel reden dürfen wir natürlich. Die Bibel nennt ja haufenweise schlechte Dinge über den Teufel. Allerdings das direkte Anschuldigen, das sollten wir dann doch lieber lassen. Wenn wir also den Teufel nicht selbst angreifen und verspotten sollen, wie könnten wir dann mit ihm fertig werden? Wie können wir es schaffen, Versuchungen und Anfeindungen des Teufels zu erkennen und ihm zu widerstehen? Die Lösung liegt eigentlich klar auf der Hand. Petrus schreibt das in Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich in eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Allein durch Glauben können wir dem Teufel widerstehen. Nicht durch eigene Anstrengung oder durch irgendwelche weltlichen Methoden, sondern durch den Glauben. Aber woher bekommen wir einen solchen Glauben, mit dem wir sogar dem Teufel widerstehen können? Diesen Glauben bekommen wir von Gott. Und diesen kommen wir von Gott und wir bekommen diesen durch das Wort Gottes. Das können wir auch in Römer 10, Vers 17 nachlesen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und in Apostelgeschichte 15, Vers 7b schreibt Petrus: Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Beide Bibelstellen sagen aus, dass wir den Glauben letztendlich durch das Evangelium, also das Wort Gottes, bekommen. Und durch das Wort können wir auch im Glauben wachsen, indem uns Gott seine Kraft zuteil werden lässt. Aber wir dürfen auch noch durch einen weiteren Punkt im Glauben Kraft im Glauben schöpfen. Und zwar dadurch, dass wir wissen, dass, wie Petrus sagt, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wir sind nicht die Einzigen, die Probleme haben und an denen der Teufel versucht, den Glauben zu erschüttern. Denn alle Christen auf der ganzen Welt sind da gleichermaßen von betroffen. Keiner ist dabei eine Ausnahme. Selbst Jesus Christus selbst wurde vom Teufel versucht, nachdem er von Johannes getauft wurde. Das können wir in Matthäus oder Lukas jeweils im Kapitel 4 nachlesen. Aber er hat dem Teufel widerstanden. Und so haben auch schon sehr viele Christen auf dieser Welt dem Teufel widerstanden durch den Glauben. Das können wir als Ermutigung sehen, dass auch wir den Versuchungen des Teufels widerstehen können und die Leiden, die er uns zufügt, mit der Kraft des Glaubens durchstehen können. Es stellt sich natürlich die Frage, was haben wir am Ende davon, wenn wir die ganzen Leiden und Versuchungen alles durchstehen? Was nützt uns das? Diese Frage beantwortet Petrus in Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Petrus sichert uns hierzu, dass uns Gott nach unserem Leiden vollkommen machen wird, uns stärken wird, uns kräftigen wird und uns gründen wird. Das ist eine Parallele zu Vers 6, wo es heißt, dass uns Gott erhöhen wird. Und er tut das aus Gnade. Denn er ist der Gott aller Gnade. Und wegen dieser Gnade wird er uns vollkommen machen. Das heißt, er wird uns für die zukünftige Herrlichkeit vorbereiten. Er wird uns auch im Glauben stärken, also festmachen. Im Glauben standhaft machen. Er wird uns kräftigen. Wir haben schon mal am Anfang gehört, dass wir durch die Demut Kraft bekommen am Ende. Und hier bekommen wir noch mehr Kraft. Und er wird uns gründen. Das heißt, er wird unsere Basis, unser Fundament. Denn so wie ein Haus ein gutes Fundament braucht, um zu bestehen, brauchen wir Gott als Fundament, um gegen das Böse und gegen den Teufel zu bestehen. Und das alles bekommen wir, weil wir dazu berufen sind, ja, dazu bestimmt sind, einmal zusammen mit Gott in der Herrlichkeit zu leben. In der ewigen Herrlichkeit. Und im Vergleich zu dieser ewigen Herrlichkeit sind unsere Leiden hier auf Erden eigentlich nur von sehr kurzer Dauer. Petrus schreibt ja nicht umsonst, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Spielt damit nämlich auch die Ewigkeit an, in der wir später sein werden. Das sollte bei allem, was wir auf dieser Erde tun und machen, unser dauerhaftes Ziel sein, einmal zusammen mit Gott in der ewigen Herrlichkeit zu leben. Wie Paulus in Philipper 1, Vers 21 sagt, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und wie wir das am Ende erreichen können, beziehungsweise wie wir auf dem Weg dahin nicht scheitern werden, das haben wir jetzt gelernt. Ich möchte das noch einmal kurz zusammenfassen. Als erstes müssen wir klein werden, uns unter Gott demütigen. Wir müssen unseren Alltag zusammen mit Gott leben, damit wir nicht, so wie der Geschäftsmann am Anfang, hochmutig werden und kläglich scheitern. Dadurch bekommen wir von Gott Kraft im Glauben. Mit dieser Kraft dann werden wir stark und können, wenn wir im Leben wachsam sind, den Teufel erkennen und seinen Anfechtungen durch Glauben widerstehen. Und dabei dürfen wir wissen, dass es schon so viele Christen vor uns geschafft haben, dass es also definitiv nicht unmöglich ist. Und am Ende werden wir dann von Gott nach dem Widerstand und Anfechtung erhöht werden. Wir werden groß werden, damit wir bereit sind, später zusammen mit Gott in der ewigen Herrlichkeit zu leben. Ich schließe mit Vers 11. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen.